zur Gesundheitssendung begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Unser Thema der nächsten Stunde: kranker Darm, kranker Mensch. Gast ist der Heilpraktiker und Gesundheitsberater Andreas Groß, den ich ganz herzlich hier im Münchner Radio Horeb Studio begrüßen darf. Hallo, Andreas Groß, hallo.
Grüß Gott, Frau Böhler, und grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Herr Groß, die erste Frage, die mir natürlich auf den Lippen liegt, das ist: warum kranker Darm, kranker Mensch?
Ja, die Aussage ist ein wenig pauschal formuliert. Trotzdem kann man das mal so stehen lassen, denn es ist in dieser Aussage ein großer Wahrheitsgehalt. Man kann sagen, wenn der Darm des Menschen nicht gesund ist, fühlt sich der Mensch im Allgemeinen auch nicht wohl, je nachdem, mit welcher Schwere die Krankheitsprozesse auch im Darm vorliegen, zeigen sich natürlich dann auch körperlich, aber eben auch seelisch-geistig die Symptome. Und wie in der traditionellen Naturheilkunde schon immer auch üblich war, in dieser abendländischen Naturheilkunde, auch in der christlichen Klosterheilkunde, auch bei Pfarrer Kneipp zum Beispiel, der Darm hatte einen hohen Stellenwert bei der Betrachtung des kranken Menschen. Und man weiß, vor allen Dingen eben im Bereich der Naturheilkunde, dass die Behandlung des kranken Darmes eben oft die Voraussetzung ist, damit der Mensch sich wieder wohlfühlt und gesund werden kann.
Und viel Erfahrung in der Richtung konnten Sie jetzt sammeln während Ihrer 20-jährigen Tätigkeit als Heilpraktiker in eigener Praxis. Sie sind Spezialist sozusagen für Naturheilverfahren auf die traditionelle Naturheilkunde, Entgiftungstherapie und Schmerztherapie. Um nur mal so ein paar Bereiche zu nennen, haben Sie sich spezialisiert. Kranker Darm, kranker Mensch, unser Thema heute. Doch damit wir das verstehen, Herr Groß, vielleicht erstmal so: was macht der Darm, wieso ist der Darm auch gerade für den Naturheilkundler so wichtig?
Ja, er ist ein hochkomplexes Organsystem. Der Darm lässt sich bei der Betrachtung zum Beispiel von Verdauungsstörungen nicht isoliert als einzelnes Organ betrachten, sondern er steht in Verbindung mit dem gesamten Verdauungssystem, das heißt auch mit den Verdauungsorganen, zum Beispiel dem Leber-Galle-System, der Bauchspeicheldrüse und des Magens. Der Darm als Resorptionsorgan, also das Organ, was alle Nahrungsbestandteile einerseits selektiert, das heißt überprüft, müssen diese Stoffe aufgenommen werden oder müssen sie eliminiert, ausgeschieden werden, nimmt eben als Resorptionsorgan diese Substanzen auf, diese lebenswichtigen Nährstoffe, gibt sie weiter an das Blut zur Entgiftung an die Leber. Er ist ein von seiner Größe her, von der Darmschleimhautoberfläche, eigentlich unser größtes Organsystem, bei einem Erwachsenen durchaus bis 400 Quadratmeter Oberfläche. Das entspricht einem halben Fußballstadion. Das bedeutet, dass diese feinsten Darmzotten im ausgebreiteten Sinne eine immens hohe Oberfläche bilden. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor, um schnell an Nährstoffen, an Energie heranzukommen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir im Leben etwa 30.000 Kilogramm feste Nahrung zu uns nehmen und 50.000 Liter Flüssigkeit, dann merkt man, dass dieses Organsystem eine hohe Leistung bringt und dass ein solches Organsystem, speziell eben der Darm mit seiner Darmschleimhaut und seinen vielen anderen Funktionen, gepflegt werden muss. Ein wichtiger Bestandteil ist vielleicht noch, das sollte man erwähnen, dass etwa 90% der Antikörper im Darm gebildet werden. Etwa 70-80% unseres Immunsystems in den sogenannten Peyerschen Plaques angesiedelt sind. Das sind lymphatische, immunologische Systeme in unserem Darm. Und da können wir ja schon leicht und einfach ableiten, wenn der Darm krank ist, ist es durchaus möglich, dass eben unser Immunsystem massivst geschwächt wird.
Also das heißt, wenn ich eine Erkältung habe oder dergleichen, kann das nicht nur damit zu tun haben, dass ich mir was eingefangen habe und meine Nasenschleimhäute und die Lungenschleimhäute das nicht abhalten konnten, sondern dass dann auch was nicht stimmt mit meinem Darm?
Das ist richtig. Also gerade in der Zeit, das Wetter, die Luft ist kälter geworden. Häufig kommt es zu Unterkühlungen, meistens wenn die Füße kalt werden. Das bedeutet, dass das Fuß in den unteren Extremitäten abgekühlt wird. Es kommt ins Körperinnere und führt dann dazu, dass der Organismus unterkühlt wird und somit wird die Immunabwehr gestört. Andererseits ist es aber so, dass sehr viele Menschen unter der Infektanfälligkeit leiden. Das bedeutet, dass generell eine erhöhte Krankheitsneigung besteht gegenüber Erkältungskrankheiten. Und das ist häufig der Grund, wenn das Immunsystem im Darm überlastet ist. Einerseits zum Beispiel durch Entzündung innerhalb der Darmschleimhaut. Denn das Immunsystem des Darmes befasst sich ja nicht nur mit unserem Gesundheitszustand, sondern befasst sich ja auch autonom, also unabhängig vom restlichen Immunsystem, mit sich selbst, mit dem Organ. Denn viele giftige Prozesse und viele auch bakterielle Besiedelungen im Darm müssen ja selektiert werden. Das heißt, der Darm muss ja, wenn er mit sich selber überfordert ist, logischerweise im anderen Bereich des Immunsystems dann abgeschwächt sein. Und das führt häufig dazu, wie Sie richtig gesagt haben, dass Menschen mit einem immunologisch oder chronisch entzündeten Darm, abgeschwächten Darm, dass die häufiger krank werden.
Kranker Darm, kranker Mensch, eine gewagte Aussage. Wer muss denn jetzt alles die Ohren spitzen? Wer ist denn betroffen davon, Herr Groß?
Ja, im Allgemeinen richtet sich das immer nach dieser individuellen Symptomatik. Es gibt Menschen, die essen und trinken, was ihnen schmeckt und die haben keine Beschwerden. Dann wiederum gibt es Menschen, die müssen sehr sensibel und sehr vorsichtig mit der Art und Weise und Qualität und Quantität der Nahrung umgehen, weil sie dann schnell Beschwerden bekommen. Dafür gibt es viele Gründe. Es kann eine versteckte Nahrungsmittelunverträglichkeit dahinter liegen. Es kann aber auch einfach eine Störung der Bauchspeicheldrüse oder der Galle dahinter stehen. Die häufigsten Symptome, die man in einer Praxis immer wieder auch von Patienten ja präsentiert bekommt, ist zum Beispiel das Völlegefühl, Aufstoßen, Sodbrennen, also diese Hyperazidität des Magens, die Übersäuerung. Da gibt es viele Gründe dafür. Einerseits kann es direkt vom Magen kommen, es kann aber auch eine Tonusschwäche des Schließmuskels am Magen sein, des Magenpförtners. Die Retroperistaltik, das heißt diese fehlgesteuerte Motorik, also Bewegung innerhalb der Speiseröhre oder auch des Darmes, kann schon zu erheblichen Beschwerden führen. Man hat früher solche Beschwerden in der Volksheilkunde gerne mit diesen Bitterstoffen behandelt. Angelika-Wurzel, der Meisterwurzel, auch Süßholz für diese Magenschleimhaut.
Das kann auch durchaus schon in jungen Jahren kommen, oder?
Ja, selbstverständlich.
All diese Beschwerden.
Wir wissen ja heute, die Ernährung, alles ist schnelllebig geworden. Das Essen direkt von der Hand, man nimmt sich wenig Zeit. Es wird in kleinen Pausen schnell Nahrung zu sich genommen. Die Qualität der Nahrung ist auch immer wieder sehr fragwürdig. Viele Produkte, die eben auch sogar eben in der Werbung für junge Menschen angepriesen werden, sind für eine gesunde Ernährung in keinster Weise geeignet. Und man findet schon auch bei Kindern Verdauungsstörungen. Es hat sehr häufig auch einen psychosomatischen Ursprung. Überforderung in der Schule zum Beispiel kann sehr häufig zu Verdauungsbeschwerden führen. Im Allgemeinen sind sehr häufig dann auch noch diese Blähungen, dieser aufgeblähte Bauchraum, Tympanie, Meteorismus, hat man gesagt. Ja, das sind so diese Symptome, die man sehr häufig findet. Eben auch dieses Aufstoßen, Völlegefühl. Dann natürlich diese chronische Obstipation, diese Verstopfung, wo sehr viele Menschen drunter leiden. Das ist häufig auch ein Mangel an Gallenflüssigkeit oder eine gestörte Darmmotorik. Es gibt eben diese atonische Form, wo der Darm in seiner Bewegung eher zu langsam ist. Da helfen Bitterstoffe sehr gut. Es gibt die spastische Form, da ist der Darm wiederum eher verkrampft. Da würde zum Beispiel die Schafgarbe zum Einsatz kommen als entkrampfendes und verdauungsanregendes Mittel.
Aber damit wir das alles noch mal besser verstehen, Herr Groß, vielleicht noch mal so die Frage, was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir etwas essen? Wie wird das überhaupt verstoffwechselt?
Ja, das ist eine interessante Frage. Man fängt im Grunde genommen, wenn man die Verdauung betrachtet, schon im Mundraum an. Es gibt ja im Speichel schon Enzyme, die bestimmte Nahrungsbestandteile aufspalten oder schon vorbehandeln. Das Allerwichtigste bei der Behandlung des Darmes ist, dass man eben nicht direkt gezielt nur den Darm betrachtet, sondern dass man weiß, dass eben oben drüber noch wichtige Etagen sind. Dazu gehört in allererster Linie natürlich der Magen. Der ist ja wichtig für die Aufspaltung der Eiweiße. Die Magensäure muss stimmen, um einfach ja schon bestimmte Bakterien abzuwehren. Wenn die Magenfunktion weitgehend in Ordnung ist, überprüft man eben die Fettverdauung. Das ist dann der Bereich im Leber-Galle-System. Sehr wichtig, gerade wenn Cholesterin und die Triglyceride, die Blutfette, hoch sind. Häufig ist das die Folge einer gestörten Leber-Galle-Funktion. Die Bauchspeicheldrüse als wichtiges Organ zur Aufspaltung vor allem der Kohlenhydrate kommt sehr häufig vor als sogenannte exkretorische Pankreasinsuffizienz, sagt man.
Was heißt das?
Wort heißt nichts anderes, als dass eben diese Verdauungsenzyme, die wir zur Aufspaltung der Nahrung brauchen, nicht in der richtigen Menge oder teilweise gar nicht zur Verfügung stehen. Das ist dann häufig die Folge von vorangegangenen Störungen innerhalb des Verdauungssystems. Und die Folge dieser Insuffizienz, also dieser Verdauungsdrüsenschwäche oder Bauchspeicheldrüsenschwäche, ist dann häufig der Durchfall, auch Gärungsdyspepsien, sagt man, das heißt einen übersäuerten Darm und eben diese sauren Durchfälle. Pauschal könnte man sagen, die Verstopfung ist häufig ein Leber-Galle-Thema, die chronischen Durchfälle sprechen dann meistens auch für Störungen innerhalb der Bauchspeicheldrüse. Also das bedeutet, bevor Störungen im Darm behandelt werden sollten, muss man als Behandler auch genau schauen, wie funktionieren generell die übergeordneten Verdauungsdrüsen.
Aber Herr Groß, wenn ich Verdauungsstörungen habe, dann denke ich doch als erstes immer daran, was habe ich getrunken und wie habe ich mich bewegt? Wie war mein Bewegungsstatus gerade?
Die Bewegung spielt sicher eine große Rolle, vor allen Dingen bei der chronischen Verstopfung. Ja, generell haben wir ja einen Bewegungsmangel, wenn der Mensch mehrere Stunden am Arbeitsplatz sitzt, werden ja nicht nur die Bewegungsmuskeln unterversorgt, sondern auch die gesamte Stimulation im Bauchraum. Man weiß, dass es Menschen, die eben unter dieser chronischen Verstopfung leiden, bedeutend besser geht, wenn sie anfangen, sich mehr zu bewegen, Radfahren, Treppensteigen. Und viele Menschen kennen das auch, dass sie in der Früh, nachdem sie aufgestanden sind und sich die ersten Meter im Haus bewegt haben, dass dann der Stuhldrang einsetzt. Das heißt, Bewegung hat einen großen Einfluss. Die Art und Weise, wie wir uns ernähren, hat einen großen Einfluss.
Oder Kaffee, sagen auch manche.
Kaffee ist sicher ein Stimulanzstoff. Das richtet sich je nach der Qualität des Kaffees. Die Gerbstoffe beim Kaffee haben eher eine Wirkung auf die Schleimhäute, speziell die Magenschleimhaut. Die zieht sich zusammen. Also die Gerbstoffe sind adstringierend, wie auch in vielen Heilpflanzen. Das kann bei einem längeren Genuss Kaffee auf nüchternen Magen ist ein sehr aggressiver Reizstoff für manche Menschen, die so etwas überhaupt nicht vertragen, während andere damit keine Probleme haben. Es gibt richtige Experten bei dem Thema Kaffee, die dann auch empfehlen, wer welchen Kaffee trinken soll. Das ist weniger so mein Fachgebiet, aber der Kaffee ist definitiv aufgrund des enthaltenen Koffeins auch ein Stimulanz, also ein Reizstoff,
der dann Stuhlgang einfach anregt. Darauf sind wir jetzt gerade gekommen. Nochmal die häufigsten Verdauungsstörungen, weil wir sagen ja heute kranker Darm, kranker Mensch. Und wenn der Mensch krank ist, dann hat er Verdauungsstörungen, aber nicht nur. Aber darüber sprechen wir später. Also was sind nochmal so die typischen Verdauungsprobleme, bei denen ich hellhörig werden sollte und die ich dann auch ernst nehmen soll, Herr Groß?
Wie anfangs gesagt, es ist immer eine subjektive Betrachtung notwendig, da jeder Mensch auf bestimmte Nahrungsmittel anders reagiert oder bei Störungen innerhalb des Verdauungssystems andere Symptome projiziert. Diese Gasbildung, diese Blähung und Fäulnis, die kann man schon anfangs ein wenig differenzieren. Liegen die mehr im Bereich vom Dünndarm, vom Dickdarm oder im oberen Bauchbereich. Dort kommt es dann oft zu einem sehr starken Völlegefühl nach oben, also Druck unterhalb des Zwerchfells. Das kann direkt vom Magen kommen oder eben auch noch vom querlaufenden Dickdarm. Meistens sind es die oberen Abschnitte der Verdauungsorgane, also der Magen, Zwölffingerdarm zum Beispiel. Wenn diese gestört sind, macht es eine sehr starke Gasbildung, relativ schnell sogar nach dem Essen. Die Menschen klagen über einen Druck von unten und das Zwerchfell. Es nimmt ihn manchmal sogar das Gefühl des frei Durchatmens können und nicht selten entstehen sogar Herzsymptomatiken. Es kann Symptome, ja, man könnte sagen, kopieren, ähnlich des Angina pectoris, also der Symptomatik, die Menschen bekommen, wenn sie eine gestörte Herzmuskeldurchblutung haben. Es kann Rhythmusstörungen auftreten, Extrasystolen, das heißt also zusätzliche Herzkontraktionen, Herzschläge, auch Übelkeit, Schwindel, aufgrund eben dieser Störungen im Herz-Kreislauf-System. Und dieses Krankheitsbild nennt man Röhmheld-Syndrom oder der gastrokardiale Symptomkomplex. Gastro bezieht sich auf Magen, kardial auf Herz. Da sieht man schon die Verbindung. Und nicht selten erlebt man das in 20 Jahren Naturheilpraxis, dass die Menschen einige Zeit vorher schon beim Kardiologen waren, sich deswegen haben untersuchen lassen, weil sie eben Angst hatten, ich habe was mit dem Herz. Wenn dann den Betroffenen Magenmittel verabreicht werden oder eben auch verdauungsfördernde Mittel, speziell Bitterstoffe, zum Beispiel sehr empfehlen kann ich die Frischpflanzensäfte. Und da gibt es eine ganze Palette, der Wermutsaft, Schöllkraut zum Beispiel oder auch die schon genannte Schafgarbe. Wenn diese Substanzen verabreicht werden, entweder als Frischpflanzensaft oder als pflanzliches Komplexmittel, man kennt es ja noch vom Wermutwein zum Beispiel, der Wermut als Bitterstoff, als tonisierender Stoff, führt eben dann dazu, dass die oberen Verdauungsabschnitte besser angesteuert werden, besser funktionieren. Die Gasbildung lässt nach, der Druck geht vom Herz-Kreislauf-System runter, beziehungsweise von der Herzspitze. Diese ist ja direkt am Zwerchfell verwachsen und die Symptome verschwinden. Und oft sind dann die Menschen ganz verwundert, dass sie sagen, komisch, ich hatte Probleme mit dem Herzen und jetzt kriege ich ein Magen- oder ein verdauungsförderndes Mittel und meine Beschwerden sind verschwunden.
Kranker Darm, kranker Mensch, unser Thema heute in der Gesundheitssendung hier bei Radio Horeb. Sie hören die Lebenshilfe. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Gast ist der Heilpraktiker Andreas Groß. Herr Groß, was ist denn jetzt nun die Voraussetzung für eine gesunde Darmfunktion?
Die Voraussetzung ist, ja, logischerweise erst einmal auch eine vernünftige Ernährung. Das ist ganz wichtig. Das ist sicher ein ganz eigenes Fachgebiet. Da gibt es sehr widersprüchliche Aussagen und auch in der Literatur Bezug nehmend auf das, was ein Mensch essen soll am Morgen oder am Abend. Es gibt Menschen, die essen am Abend eine große Schüssel Salat und haben keinerlei Probleme, weder ein Völlegefühl noch Blähungen. Andere vertragen Salate am Abend überhaupt nicht. Da gehen auch die Meinungen der Ernährungsberater auseinander, während die einen sagen, wenn du es verträgst, kannst du es essen. Die anderen sagen, auf keinen Fall. Also das ist immer so ein ganz eigenes Thema. Die Voraussetzung ist, dass eben die Aufspaltung der Nahrung funktioniert, dass eben keine Gasbildung entsteht, kein Völlegefühl, kein Sodbrennen. Und man sollte auch schauen, dass man eine richtige Trinkmenge am Tag hat, damit eben die Magensäfte und auch überhaupt der Bauchspeichel und die gesamten Verdauungsflüssigkeiten produziert werden können. Wir haben ja etwa 8 Liter innerhalb von 24 Stunden, die produziert werden müssen. Die werden natürlich nicht ausgeschieden, sondern rückreserviert. 2 Liter werden ja vom Essen und vom Trinken noch aufgenommen etwa, je nachdem, was die Nahrung für eine Qualität hat. Und 9,5 Liter von diesen insgesamt 10 Litern werden dann natürlich wieder rückresorbiert, aber der Körper braucht eine große Menge an Flüssigkeit, um eben auch die Verdauungssäfte zu produzieren. Und die richtigen Verdauungssäfte sind eben die Voraussetzung zur richtigen Aufspaltung, Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate als diese Hauptbestandteile. Das ist die Voraussetzung, damit eben auch dann innerhalb des Darmes die aufgespaltene Nahrung vom Darm aufgenommen werden kann über die Darmschleimhaut und die Nährstoffe auch letzten Endes verfügbar sind innerhalb der Körperzellen, weil dort muss die Energie, um das mal vereinfacht so zu nennen, die Vitamine, Spurenelemente, Mineralien irgendwann mal ankommen, um mit Hilfe des Sauerstoffes dann auch verstoffwechselt zu werden.
Etwas, worüber Sie auch gerne noch sprechen möchten heute, das ist das sogenannte intestinale Immunsystem. Also ein Immunsystem, das sozusagen in unserem Bauchraum angesiedelt ist, Herr Groß.
Das ist richtig. Das ist bei dem Thema Darm, kranker Mensch sicher ein wichtiges Thema. Die Symptomatiken, die bei einem gestörten Immunsystem eintreten, wurden ja anfangs schon mal erwähnt, zum Beispiel die Infektanfälligkeit. Die im Darm sich befindliche bakterielle Darmflora muss ja alle Nahrungsbestandteile tolerieren und muss sie selektieren. Sie muss also unterscheiden, was ist für meinen Organismus jetzt notwendig und was ist bedrohlich. Ja, gefährliche Krankheitserreger müssen erkannt werden. Das geschieht alles über dieses, ja, könnte man sagen, autonom, eigenständig arbeitendes Immunsystem im Darm. Diese etwa, ja, 60-80% der im Darm angesiedelten Immunzellen haben einen ganz großen Einfluss auch auf unsere allgemeine, ja, Infektabwehr, auf unsere Befindlichkeit. Nicht selten erlebt man in der Praxis, dass Menschen, die Antibiotika Therapie bekommen haben, dass es diesen Menschen danach dann auffällig schlechter geht. Gerade bei Kindern kann man das sehr genau beobachten. Kinder, die häufig mit einem Antibiotikum behandelt wurden, zeigen teilweise erhebliche Einbrüche in ihrer immunologischen Leistungsfähigkeit. Das heißt, immer wieder virale bzw. bakterielle Infekte, die zwar nie richtig ausbrechen, aber es kommt immer wieder nach 4-6 Wochen immer wieder zu diesen Rezidiven, immer wieder zu diesen neuen Erkältungen. Und auch generell kann eben eine, ja, im Darm geschädigte immunologische Abwehr das, ja, gesamte Befinden des Menschen beeinträchtigen. Abwehr heißt ja nicht nur Abwehr gegen Erkältungsviren beziehungsweise auch Bakterien, Pneumokokken, Staphylokokken, Streptokokken, je nachdem, sondern unser gesamter Organismus muss ja funktionieren und dafür ist ein intaktes Immunsystem wichtig. Und vielleicht abschließend zu dem Thema kann man sagen, wenn das Immunsystem im Darm zum Beispiel durch häufige Gaben von Antibiotika, durch chronische Entzündung der Schleimhaut innerhalb des Darmes oder aber auch durch eine reduzierte oder veränderte bakterielle Besiedlung im Darm, wenn dieses Immunsystem dann abgeschwächt ist, kann man sagen, dass man generell im Immunsystem abgeschwächt ist. Also dann findet sich logischerweise immer eine erhöhte Infektanfälligkeit oder die Neigung, ganz banale Erkältungen nicht komplett ausheilen zu können. Chronische Nasennebenhöhlenentzündung, chronische Bronchitis, aber auch dann Entzündungen in Bereichen der Gelenke, also rheumatoide Beschwerden, Fibromyalgie steht häufig im Zusammenhang mit dem Immunsystem des Darmes.
Was man sich dann natürlich fragt, das ist, was kann ich da tun? Weil gerade diese Erkrankungen, die Sie alle genannt werden, werden so im Einzelnen behandelt, aber meistens doch nicht ganzheitlich.
Die Behandlung innerhalb der Praxis richtet sich immer nach dem Beschwerdebild. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Bei dem Verdacht einer Störung innerhalb des Darmes ist es wichtig, eventuell einmal ein Labor zur Hilfe zu holen. Das bedeutet, man schickt den Stuhl in ein spezielles Labor. Es wird dieser bakterielle Status bestimmt. Man schaut die sogenannte aerobe oder anaerobe Darmflora an. Man schaut nach Nahrungsrückständen. Man schaut, ob es Entzündungen gibt oder Hinweise auf immunologische, also Abwehrstörungen im Darm. Und da erkennt man dann schon auch, ob jetzt speziell die Dickdarm- oder die Dünndarmkeime vermehrt oder reduziert sind, wo im Darm eine Störung ist. Dann könnte man einfacherweise sagen, das, was fehlt, wird jetzt substituiert, zum Beispiel Milchsäurebakterien oder Enterokokken, je nachdem, was also reduziert ist. Aber das ist relativ einfach gedacht. Man muss dann, wie schon erwähnt, ein paar Etagen weiter höher schauen. Gerade bei Problemen im Darm ist es eben wichtig, dass Leber, Galle, Magen und Bauchspeicheldrüse als ein Trio sehr gut miteinander arbeiten können, dass also die Nahrung enzymatisch richtig aufgespalten wird, weil das ist die Voraussetzung, damit der Darm auch nicht überlastet wird. Die erwähnte Substitution von diesen sogenannten Symbionten, also von Milchsäurekeimen, ist nicht so einfach, wie man denkt. Es gibt immer noch Produkte auf dem Markt, die zum Beispiel keine Resistenz haben gegen die Magensäure. Das würde bedeuten, dass 90% dieser Substanzen, dieser Symbionten, die man aufnimmt, schon im Magen abgetötet werden.
Das müssten Sie vielleicht noch erklären, Symbionten.
Symbionten sind häufig sogenannte lebensfähige Keime, zum Beispiel Lactobacillen, Bifidobacillen, also Milchsäurebakterien, die dann aufgenommen werden mit der Hoffnung, dass sie sich in den bestimmten Abschnitten der Darmschleimhaut ansiedeln und dort eben für eine gesunde Darmflora sorgen.
Also wie sie vielleicht auch im Joghurt oder im Quark enthalten sind oder auf gewissen Nahrungsergänzungsmitteln, die wir heute auch schon in Lebensmittelgeschäften, in Kühlregalen finden.
Da wird ja viel versprochen, gerade von der Nahrungsmittelindustrie, die sogenannten probiotischen Keime, was die alles doch bewirken. Im Endeffekt ist die Anzahl der Keime in diesen Nahrungsmitteln natürlich so gering, dass ein Einsatz als Präparat, als Nahrungs- beziehungsweise als Medikament ja überhaupt nicht in Frage kommt. Das wäre natürlich klar. Oder das ist auch klar, man kann nicht einen Joghurt so stark besiedeln mit Bakterien wie eben ein medizinisches Medikament. Aber es ist wirklich so, dass eben viele Substanzen nicht dort ankommen, wo sie gerne sollen. Da wird oft viel Geld dafür ausgegeben. Im Allgemeinen sollte man doch immer auch vorher mal schauen, ist es wirklich notwendig, zum Beispiel Milchsäurebakterien zu substituieren, oder muss man nicht in anderen Bereichen des Darmes ansetzen. Das Ganze hat aber nur einen Sinn, wenn die Nahrung richtig aufgespalten wird. Sonst ist die Belastung von Fäulnis, von Gärung, von Fuselalkoholen, von Gasen und toxischen Bestandteilen, die sich dann im Darm bilden, viel zu hoch, sodass eben diese Präparate dort gar keinen Nutzen zeigen. Das ist so ein Ansatz, den man also therapeutisch wählen kann. Es richtet sich immer nach den individuellen Symptomen, und die Behandlung zum Beispiel mit diesen klassischen Pflanzendrogen, wie man es aus der Kräuterheilkunde kennt, ist oft eine sehr effektive Methode. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um zum Beispiel auch in das Nervensystem des Darmes anzusteuern. Da lohnt sich sicher auch noch ein paar Sätze darüber zu sagen. Also das sogenannte enterische Nervensystem.
Genau, das Bauchgedächtnis könnte man, glaube ich, auch sagen, ja?
Genau, Bauchgedächtnis, Bauchgehirn. Da spricht man immer mal wieder davon. Dieses sogenannte enterische Nervensystem ist eigentlich schon seit Längerem auch bekannt und wird aber bei der Behandlung sehr stark vernachlässigt. Denn viele dieser Fehlsteuerungen oder dieser Verdauungssymptome, unter denen die Menschen leiden, kommen nicht unbedingt von kranken Organen oder Organsystemen, sondern von fehlgesteuerten Organsystemen. Und dieses enterische Nervensystem ist nicht einfach nur so ein Bereich von wenigen kleinen Neuronen, wie man es nennt, sondern das ist ein hochkomplexes und überaus weit verbreitetes System von Nerven. Die ziehen sich durch die gesamten Wände des gesamten Verdauungstraktes hindurch. Man könnte sagen, vom Mund bis zum Darmausgang sind wir durchzogen von diesem Nervensystem. Es gibt ja das Gehirn mit dem Rückenmark als zentrales Nervensystem, dann abgehend aus dem Rückenmark in die Peripherie, also die Nervenwurzeln, das zählt man zum sogenannten peripheren Nervensystem. Wir kennen noch das Vegetative, das ist eben der Bereich des aktivierenden Sympathikusnerven und des eher ruhigstellenden, sedierenden Parasympathikus, die innerhalb von 24 Stunden sich gegenseitig steuern. Und zu diesem autonomen Nervensystem zählt eben dieses enterische Nervensystem. Es hat etwa, kann man sagen, 10 Millionen Nervenzellen, das sind viermal mehr als Nervenzellen in unserem Gehirn. Diese 100 Millionen sind es etwa, Nervenzellen, sind im gesamten Gastro, enteralen System ausgebreitet. Das Fachgebiet ist dann eigentlich diese Gastro- oder Neurogastroenterologie, wie man sagt. Man beschäftigt sich eben im Verdauungsbereich mit diesem Nervensystem. Es arbeitet autonom, wobei etwa, nur davon geht man aus, 20.000 Nervenzellen zum Gehirn gehen. Das ist relativ wenig. Aber die Informationen, die innerhalb dieses Nervensystems für den Organismus wichtig sind, sind also immens hoch. 90% der Informationen gehen also hoch zum Gehirn. Und das Gehirn selber gibt nur sehr wenig Informationen an das enterische Nervensystem. Daran sieht man, dass unser Bauchgedächtnis, unser Nervensystem im Bauchraum, Bauchhirn, wie man auch sagt, viel stärker das Gehirn steuert, als unser Gehirn oben im Kopf den Bauchraum ansteuert. Das scheint ein wenig kompliziert, wenn man das vielleicht auch das erste Mal hört, aber diese autonome Steuerung ist eben ganz wichtig für dieses Zusammenspiel der gesamten Verdauungsorgane. Und wenn es innerhalb dieses Systems Störungen gibt, man kennt als Beispiel das vegetative Nervensystem, das sind Menschen, die jetzt sehr gestresst zum Beispiel sind, sehr angespannt sind, privat oder beruflich, dass die am Abend, wie die sagen, nicht runterkommen. Das heißt, sie kriegen nicht ein Gefühl des Ruhigwerdens und des Schlafens können. Sie können nicht einschlafen. Da sieht man, dass sozusagen dieses vegetative System gestört ist. Genauso ist es beim enterischen System. Bei sehr vielen Menschen kommt es eben zu diesen Fehlsteuerungen innerhalb des Nervensystems. Und die Symptome können genauso vielfältig sein, als ob man eine Schleimhautentzündung hätte, als ob man eine Gallenblasenentzündung hätte. Viele dieser Krankheitssymptome, die man von Organen kennt, ja, die sind eben häufig die Folge eines gestörten Systems innerhalb des Bauchgedächtnisses. Die Behandlung mit, um überhaupt erstmal in diesen Bereich hineinzukommen, kann natürlich mit pflanzlichen Mitteln erfolgen, zum Beispiel die Melisse oder auch die Schafgarbe. Angelika, die Serpa anserina, ist eben auch ja entkrampfend, auch vegetativ beruhigend. Das Johanniskraut kennen wir ja. Es gibt viele andere pflanzliche Substanzen, die nicht nur auf unser spürbares Nervensystem wirken, sondern auch auf das Nervensystem des Verdauungstraktes, wo die Betroffenen dann auch sagen, sie merken, dass es im Bauch oft ruhiger wird oder dass die Verdauung harmonischer funktioniert. Man kann zum Beispiel mit Hilfe der Neuraltherapie, das ist eine besondere Form der Injektionen, also der Behandlung mit Spritzen, bestimmte Punkte unterspritzen mit einem sogenannten Neuraltherapeutikum. Dadurch kommt es zu einer neuen Regulation dieser gestörten Regelsysteme innerhalb dieses enterischen Systems. Und mit 2-3 Behandlungen kann man dort auffällig schon in das System hineinsteuern. Und ich gerade als Heilpraktiker bin doch immer wieder manchmal auch sehr überrascht, wie schnell der Organismus auf diese funktionellen Störungen dann reagiert bei solchen Behandlungen.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Gesundheitssendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Unser Darm, liebe Zuhörer, das ist ein ganz komplexes Ökosystem in einer Länge von ungefähr 10 Meter. Zu den Aufgaben des Darmes gehört es, neben der Abwehr von Krankheitserregern, die Aufnahme von Nährstoffen aus unserer Nahrung, die Ausscheidungen von Stoffwechselprodukten, und der Darm beeinflusst auch ja unseren Wasserhaushalt. Und damit der Stoffwechselaustausch reibungslos vonstatten geht, kann es wichtig sein, dass die Schleimhäute des Darmes intakt sind, und dann gibt es da noch ja unzählige Darmbakterien. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute hat uns Herr Groß auch da besonders darauf aufmerksam gemacht, dass es ein sogenanntes enterisches Nervensystem gibt, nämlich ein Bauchgedächtnis. Und zwar, dass dort sogar mehr Information angesiedelt ist, sozusagen, als in unserem Gehirn in Bezug auf unser Immunsystem. Und dass eine Störung des Magen-Darm-Traktes unser Immunsystem, also 75% unserer Immunzellen sitzen im Darm, und es sind diese Immunzellen, sind die gestört, dann kann es vermehrt zu viralen Infekten kommen, kann es zu chronischen Erkrankungen kommen und natürlich auch zu Magen-Darm-Problemen, Verstopfungen, Blähungen, Völlegefühl und so weiter. Wir haben Sie eingeladen anzurufen, die Leitungen sind gefüllt. Ich möchte jetzt beginnen mit einem Herrn aus Aschaffenburg, nämlich mit dem Herrn Wenzel. Grüß Sie Gott, Herr Wenzel.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage an Herrn Groß. Ich hatte mein Leben lang von Kindesbeinen an bis zum Alter von 60 immer furchtbare Probleme mit Infekten. Eine Grippe, die so im Land 3-4 Tage dauerte, dauerte bei mir 3-4 Wochen und manchmal sogar noch länger. Am Schluss war ich mal ein Vierteljahr eine Infektion dargelegen. Der Arzt war ganz außer sich und dachte, ich hätte einen Killer-Virus in mir. Dann bekam ich von einem guten Bekannten einen Tipp. Ich soll mir mal ein Buch zu Gemüte führen. Willst du gesund sein? Vergiss den Kochtopf von Helmut Wandmaker. Und ich habe dann das gelesen, war ganz beeindruckt und habe dann 6 Wochen eine Kur gemacht mit Rohkost, also nur Rohkost. Darauf waren alle meine Krankheitssymptome, die ich sonst noch hatte, hoher Blutdruck und dann Probleme Richtung Gefäßdurchblutung, Störungen und so weiter. Das war alles verschwunden. Ich fühlte mich 20 Jahre jünger und habe dann gemerkt, es gibt keine Infektion mehr. Ich bin seitdem jetzt schon über 10 Jahre ohne jegliche infektiöse, erkältungsmäßige Beschwerde.
Ist das jetzt ein Plädoyer für eine Rohkost-Diät? Nein,
ich habe eine Frage.
Worum geht es hier?
Ich habe eine Frage. Und ich habe gemerkt, ich habe dann natürlich meine Ernährung wieder umgestellt auf bürgerlich, aber immer wenn in der Richtung ein Problem kommt, verstärke ich dann meinen Obstkonsum und auch Rohgemüse und so weiter. Und mache dabei die Erfahrung, das klappt wunderbar. Und da ist jetzt meine Frage an Herrn Groß, wie lässt sich das erklären? Das ist ja ein phänomenales Wunder, was ich da erlebt habe. Kein Arzt konnte mir helfen. Arzt hat Angst vor mir gehabt, ging nicht mehr ins Krankenzimmer rein. Und seitdem ich die Ernährung in der Richtung umgestellt habe, ist das ganze Problem wie ein Spuck verschwunden.
Herr Wenzel, das, was Ihnen da geglückt ist, da kann man erstmal nur gratulieren, das gelingt. Aber es gelingt eben nicht jedem. Es gibt, wie schon auch in der Sendung gesagt, kein Pauschalkonzept der Ernährung. Die ist individuell, auch abhängig schon von der Konstitution. Man kann das unterscheiden bei Menschen mit einem blauen oder braunen Auge, dass die teilweise eine ganz andere Verträglichkeit haben von Substanzen innerhalb der Nahrung. Diese Rohkost, die wird ja oft praktiziert bei, ich sage jetzt mal, Belastungen der Leber zum Beispiel oder anderen Verdauungssystemen, um den Organismus einerseits zu entlasten, weil die Rohkost zwar eine gute Verdauungsleistung voraussetzt, also ohne den richtigen Funktionen der Verdauungsorgane, würde die Rohkost massiv Gären und Blähungen hervorbringen. Wenn das aber, so wie Sie das beschreiben, Ihnen geglückt ist, kann man davon ausgehen, dass die Verdauungsorgane belastbar waren in der Richtung und dass sie natürlich auch sehr wenige Giftbildungsprozesse des Darmes hatten, vor allen Dingen, wenn man dann natürlich so Schweinefleisch weglässt und diese ganzen übersäuernden, denaturalisierten Nahrungsmittel, die wir heute halt auch finden. Das ist so dieses Phänomen. Einerseits kommt man an gute Nährstoffe durch die Rohkost heran, weil eben viele Substanzen bioverfügbar sind für den Organismus. Andererseits werden wenig Gifte gebildet. Und diese Kombination kennt man ja auch vom Fasten her. Das ist dann tatsächlich zu Umstellungen im gesamten Verdauungsprozess gibt. Und wenn Sie diese Beschwerden schon seit der Kindheit hatten, war das ja ein chronischer Zustand. Und da war das für Sie persönlich das Beste. Kann man sich für Sie nur freuen. Andere kommen mit dieser nur Rohkostvariante in keinster Weise zurecht. Da muss man dann therapeutisch eingreifen. Da schafft man es oft alleine über die Nahrungsumstellung nicht mehr. Vielleicht noch abschließend muss man sagen, bei allen Beschwerden im Verdauungsbereich, ob jetzt Völlegefühl, Blähung, Aufstoßen, lässt sich am allerbesten arbeiten über die Kontrolle der Ernährungsweise und eben dann auch über die quantitative und qualitative Veränderung der Ernährung. Und viele Krankheiten, zum Beispiel Diabetes mellitus Typ 2, der Alterszucker, lässt sich zu 90% durch eine Umstellung der Ernährung im Griff bekommen.
Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Wenzel war das aus Aschaffenburg. Jetzt gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit in den Süden. Westen Deutschlands nach Bad Säckingen. Dort ist Frau Flügel am Telefon. Grüß Sie Gott.
Ja, guten Morgen zusammen. Folgendes, ich habe zwei Fragen. Und zwar, ich habe öfters Probleme mit Gasansammlung. Ich habe auch immer wieder Migräne und das ist dann ganz übel auch mit dem Magen. Und ich ernähre mich recht gut mit Biologischem und trotzdem habe ich diese Probleme. Und was immer wieder ganz kurios ist, ich habe immer eine belegte weiße Zunge, mal so gelblich, mal weiß, mal bräunlich. Ich kriege diesen Belag gar nicht weg und da wollte ich eben auch den Heilpraktiker, den Herrn Groß, fragen, was diese weiße Zunge bedeutet, was ich da machen kann. Mhm.
Das war die Frau Flügel, ne?
Jawohl.
Frau Flügel, ja. Also es ist so, das Phänomen Zusammenhang Migräne mit Verdauungsstörung ist ja bekannt. Sehr viele Menschen bekommen Migräneattacken ausgelöst durch eine Unverträglichkeit von bestimmten Nahrungssubstanzen. Das kann eine allergische Reaktion sein. Häufig spielt das Histamin dabei eine Rolle. Es gibt einige Nahrungsmittel, die einen hohen Histaminanteil haben. Das kann Migräne auslösen, rein von der Antlitzdiagnostik her, von der Zunge. Also gerade wenn es so weißlich-gelblich ist, deutet das eher auch auf Entzündung der Schleimhäute hin, aber auch das Gelbliche so in Richtung Bauchspeicheldrüse. Ein bräunlicher Belag, das kann sein, dass da schon diese Krankheitsprozesse tiefer in das Innere vorgedrungen sind. Also da sollte man sehr genau hinschauen. Ein dunkler, bräunlicher Zungenbelag deutet schon auf eher einen tieferen, chronischen Bereich hin. Aber die Zusammenhänge, Kopfschmerz, Ernährung, Unverträglichkeit, Histamin und so weiter, das ist eigentlich bekannt. Aber in Ihrem Fall ist Ursachenforschung ganz wichtig, um da wirklich an den Quell dieser Störung heranzukommen.
Würde Sie mir da einen Heilpraktiker empfehlen? Oder was ich jetzt halt öfters auch gemacht habe, ist, dass ich diese Schüsslersalze, dieses Natriumphosphoricum genommen habe und das Basica, weil ich schon das Gefühl habe, ich bin übersäuert.
Also das kann durchaus sein, gerade im Zusammenhang mit Histamin entsteht ja auch eine Übersäuerung. Die Spasika, es gibt ja nun viele, ich sage jetzt mal, säurepuffernden Substanzen. Gerade wenn es um Magensäure geht, ist oft sehr einfach, aber effektiv ein Kartoffelsaft, das ist ein Frischpflanzensaft, der ist ja basisch und der puffert schonend runter. Es gibt einige basische Mittel, die den Körper zu stark aus dem sauren Bereich herausführen. Das muss man sehr genau dämpfen. Aber dieser Frischpflanzensaft, dieser Kartoffelsaft ist oft bei Magenproblemen sehr effektiv, weil er auch noch im Darm wirkt. Das zum einen. Zum anderen Ernährung wirklich genau beobachten und mal sogar auch ein bisschen Buch führen. Also Migräne-Patientinnen, die darunter leiden, die führen oft Buch und schauen, wann hatte ich Kopfschmerz und was habe ich in den 24 Stunden vorher gegessen. Gibt manchmal ganz interessante Phänomene, dass man dann feststellt, aha, am Abend ein Glas Rotwein oder Konserven. Ja, bei manchen ist es wiederum das Sauerkraut, je nachdem.
Ja, gut, eine letzte Frage noch. Ich würde gern einen Lebensmitteltest machen. Jetzt weiß ich nur nicht, an wen ich mich da wenden soll.
Ja, diese Lebensmitteltests beziehen sich ja hauptsächlich auf die sogenannte Nahrungsmittelunverträglichkeit. Da muss man sagen, das boomt jetzt ein bisschen. Also ich treffe eigentlich am Tag im Rahmen meiner Arbeit drei Leute, die sagen, ich habe eine Fructoseintoleranz, ich habe eine Laktoseintoleranz. Das ist momentan ein bisschen so eine Trenddiagnose. Was ich da beobachtet habe, ist, dass man zwar sagt, ja, Sie haben wahrscheinlich eine Lebensmittelunverträglichkeit oder eine Laktose, Fructoseunverträglichkeit oder auch Milcheiweiß. Und dann werden teilweise sehr aufwendige Untersuchungen gemacht, wo 200-300 Nahrungsbestandteile getestet werden. Die Betroffenen müssen das teilweise selber zahlen, kostet ein paar hundert Euro manchmal. Zum anderen geht es aber dann therapeutisch nur darum, dass man ihnen sagt, das dürfen sie nicht mehr essen. Das bringt natürlich einen zusätzlichen Stress. Man merkt oft, man kann das gar nicht so einhalten. Es macht die Menschen eher unruhig. Besser ist es zu schauen, warum besteht eine Fructoseintoleranz. Das hängt zum Beispiel häufig mit der Bauchspeicheldrüse zusammen. Die Laktoseintoleranz ist oft auch ein solches Zeichen. Also Magen, Galle, Leber und eben die Bauchspeicheldrüse, die müssen optimiert werden in ihrer Funktion und in der Produktion dieser Enzyme. Und dann kann es durchaus sein, dass nämlich eine Unverträglichkeit verschwindet.
Frau Flügel, vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie.
Herzlichen Dank. Ihnen ja. auch. Herzlichen Dank, Herr Groß. Vielen
ja,
Dank.
Gern.
Auf Wiederhören. Ja, eine Hörerin war das aus Bad Säckingen. Jetzt gehen wir mit der Aufmerksamkeit nach Köln. Frau Porzelt, grüß Sie Gott.
Ja, grüß Sie Gott zusammen. Ich bin aufmerksam geworden wegen der Herzsymptomatik, weil ich da schon so lange drunter leide. Und auch schon zwei Herzmuskelentzündungen mal hatte früher. Deswegen geht man natürlich auch immer wieder gerne in die Richtung und guckt nochmal. Aber da wird letztendlich doch nichts gefunden. Und ich habe natürlich eine sehr starke, also alle Symptome, die Sie genannt haben, habe ich. Früher mein ganzes Leben, halbes Leben, dreiviertel Leben, ich bin jetzt 60, Verstopfung. Und in letzter Zeit immer nur noch Durchfälle.
Ja, also
kurz nach dem Essen geht's los.
Also wenn es kurz nach dem Essen losgeht, muss man natürlich diese Organsysteme erst einmal vorrangig in Betracht ziehen, die eben als allererstes mit dem Nahrungsbrei in Kontakt kommen. Natürlich als allererstes der Magen, aber auch der Zwölffingerdarm. Der Zwölffingerdarm ist der Bereich, der unmittelbar nach dem Magen dann in den Dünndarm hineinmündet. Und dort kommt es zum Einfluss des Bauchspeichels, also dieser enzymatischen Flüssigkeit in Verbindung mit der Gallenflüssigkeit. Die Säuren im Darm, die eben durch die Magensäure entstehen, werden innerhalb der durch die Bauchspeicheldrüsenenzyme zu 90% schon runtergepuffert. Das heißt, der Verdauungsbrei ist da schon basisch. Und wenn es dort in diesem Bereich zu Störungen kommt, unmittelbar so nach dem Essen, sollte man auf jeden Fall Magen, Bauchspeicheldrüse, Zwölffingerdarm, Leber-Galle-System anschauen. Wenn dann vielleicht schon 20 Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde vergangen ist, dann geht das schon eher in Richtung Dünndarm. Aber da würde ich sagen, liegt sicher eine Störung in den oberen Verdauungssystemen zugrunde, bezugnehmend auf die Herzsymptomatik. Dieses Röhmheld-Syndrom oder dieser gastrokardiale Symptomkomplex, wie es genannt wird, ist weit verbreitet, weil eben der Druck der Gase unmittelbar unterhalb des Zwerchfelles entsteht. Direkt am Zwerchfell ist die Spitze des Herzbeutels angewachsen und es können teilweise so starke Herzsymptomatiken auftreten, dass eben natürlich jeder in dem Moment erstmal zum Kardiologen geht und sagt, ich habe häufig Druck im Brustkorb. Das kann in den Arm sogar reinziehen, wie bei Herzinfarkten. Es kann in den linken Hals, es kann in den linken Rücken, im Bereich des linken Schulterblattes schmerzhafte Symptome hervorrufen, auch Atembeklemmungen. Und ich habe Fälle schon in der Praxis gehabt, wo dann auch tatsächlich auffällige Blutdruckschwankungen eingetreten sind, weil das Herz nicht mehr in der Lage war, aufgrund dieser Kompression dann das Herz-Kreislauf-System optimal zu versorgen.
Ja, diese Symptome sind mir alles vertraut, was Sie gerade so sagen. Ne?
Und da helfen ganz gut eben diese Bitterstoffe, die man dann gezielt einsetzt für das Leber-Galle-System oder für Magen. Schafgarbe hatte ich schon erwähnt, hilft eben bei diesen dyspeptischen Beschwerden, wirkt auch auf die Bauchspeicheldrüse. Die Frischpflanzensäfte sind da sehr gut, weil sie kein Alkohol haben, weil sie auch von der Qualität natürlich hervorragend sind und vor allen Dingen eine gute Bioverfügbarkeit haben. Das heißt, die werden vom Körper gut aufgenommen. Der Wermut ist ein ganz bekanntes Mittel, was man einsetzt aufgrund dieses hohen Bitterstoffanteils. Den höchsten Bitterstoffanteil hat bei uns der Enzian. Und es gibt noch 1000 Güldenkraut, Schöllkraut zum Beispiel. Über Schöllkraut wird ja immer wieder diskutiert, aber es ist nach wie vor eine gute Leber-Galle-Pflanze. Also man muss schauen, wie sind die Symptome, wann treten die auf, welche Pflanzen setzt man ein und dann beobachtet man die Symptomatik in den allermeisten Fällen aus meiner Erfahrung bei diesem gastrokardialen Symptomkomplex hat man innerhalb von 6 Wochen schon teilweise eine Verbesserung von 60-70%. Wenn natürlich diese Störungen lange bestehen, sollte man an dieser Stelle vielleicht mal dazu sagen, auch Störungen innerhalb des enterischen Nervensystems braucht man ein bisschen Geduld, weil die Umstellungsprozesse natürlich nicht so schnell gehen.
Also das ist wieder das Bauchgedächtnis.
Ja, aber wenn dann eine Umstellung erfolgt ist, ist das oft eben auch dann nachhaltig.
Dass die Ärzte in den Blutwerten nichts finden, ist es da, gehört das dazu sozusagen? Ist es normal? Weil da ist scheinbar immer alles in Ordnung. Galle-Werte, Leberwerte, Nierenwerte, alles.
Ja, Das ist dann meistens, wenn die Werte in Ordnung sind, kann man davon ausgehen, dass das Organ in seiner Grundstruktur in Ordnung ist, dass keine Entzündungen vorliegen, dass zum Beispiel die Galle nicht in die Leber zurückstaut oder eben keine entzündlichen Prozesse in der Bauchspeicheldrüse sind. Wenn diese Bereiche auch wirklich kontrolliert wurden und ist das alles in Ordnung, deutet es eben auf funktionelle Störungen. Das heißt im Allgemeinen, bevor das Organ so weit geschädigt ist, dass eben innerhalb des Blutbildes sich dann auch Zeichen wiederfinden, sind häufig die Funktionen gestört. Aufgrund des eben erwähnten enteritischen Systems, das heißt, wir werden ja im gesamten Organismus immer wieder über Regelsysteme gesteuert und da gibt es immer wieder Kontrollmechanismen. Und wenn es zu Störungen kommt, kompensiert der Körper durch seine autonomen Prozesse einen krankhaften Prozess, indem er ihn eher erst einmal auch so krankhaft laufen lässt, aber verhindert, dass es noch schlimmer wird.
Und darum geht es ja auch in der Naturheilkunde und das ist auch das, was oftmals ganzheitlich genannt wird. Der Mediziner sagt, Mensch, du bist gesund, du hast nichts, aber der Naturheilkundler sagt, wir können das ein oder andere noch optimieren, damit du erst gar nicht krank wirst, lieber Mensch. Ist Ihre Frage soweit damit beantwortet?
Ja, ich will nur sagen, genau, mit solchen Problematiken zum Arzt zu gehen, ist sehr schwierig, weil für die ist man nur hypochondrisch, ne? Die sehen im Blutbild nichts und das war's dann, ne?
Ja, das heißt immer, wer sucht, der wird finden. Es ist auch schon manchmal ein Teil des Heilungsprozesses, sehr genau zu schauen, wo man hingeht. Mundpropaganda ist natürlich immer wichtig und Empfehlungen. Und ja, ich kenne Patienten, die 3-4 Mal den Behandler gewechselt haben und dann zum Schluss bei ihrem richtigen Heilpraktiker oder beim richtigen Arzt waren, der sich dann eben die Zeit nimmt. Ja, vielleicht muss man zusätzlich noch ein paar Euro auf den Tisch legen, aber er nimmt sich die Zeit und macht Ursachenforschung und unterdrückt die Symptomatik nicht einfach mit irgendwelchen Medikamenten, die dann wieder neue Symptome hervorbringen und wieder als neue Krankheit angesehen werden. Das ist halt sehr wichtig.
Dankeschön für Ihren Anruf. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören. Schöne Grüße nach Köln. Wir bleiben im Westen Deutschlands, im Saarland, ist eine Hörerin am Telefon. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Herr Groß, ich habe eine Frage. Und zwar, was würden Sie empfehlen bei immer wiederkehrendem Befall mit Candida albicans, sprich, dass das schon in eine Systemmykose hingeht, sowohl als Therapieform medizinisch, Heilpflanzen und auch Ernährung?
Also eine chronische Besiedlung mit Candida albicans, also das sind für die Hörer Hefepilze, die zwar im Darm vorhanden sind, aber aufgrund einer Milieuverschiebung sich eben massiv vermehren können. Solche Candidosen, solche mykotischen Besiedlungen der Darmschleimhaut entsteht häufig nach Antibiotikagaben. Wenn es aber, wie in Ihrem Fall geschildert, schon eine chronische Form ist, wo auch die Gefahr besteht, dass eben zumindest die Pilze und auch ihre Toxine, ihre Mykotoxine in das Blutsystem einbrechen und ins Lymphsystem einbrechen, dann können die sich natürlich überall im Körper ansiedeln. Die Therapie ist eine Individualtherapie. Es gibt zwar ein paar Grundkonzepte, die aber individuell immer angepasst werden müssen. Das richtet sich danach, sind die Symptome nur im Darm, gibt es zum Beispiel Hautmykosen, gibt es im Genitalbereich Mykosen und so weiter, je nachdem, ob die schon gestreut werden, auch in der Mundschleimhaut. Und in allererster Linie Milieuaufbau, das heißt Kontrolle, Darm, inwieweit dort nicht nur der Pilz vermehrt ist, sondern auch andere Keime, die dem Pilz gegensteuern, vermindert sind. Das ist so der allererste Ansatz. Es gibt ein gutes Präparat, das ist dieses Myrrhinil-Intest, das Myrrhe enthalten, Kaffeekohle und Kamille. Kann man hoch dosieren, das ist ein Basispräparat, aber wie gesagt, die individuelle Therapie richtet sich immer nach dem Krankheitsbild und nach den wirklichen, persönlichen Symptomatiken.
Dieses Nystatin oder Fumazin oder wie auch immer, was die immer so empfehlen, würden Sie nicht empfehlen?
Nein, auf keinen Fall. Es wird ja immer gesagt, Nystatin wird von der Schleimhaut nicht resorbiert, wirkt also nur dort, wo es hinkommt. Aber es gibt immer wieder Fälle nach Einnahme von Nystatin, wo anschließend die Vermehrung der Pilze noch stärker waren, weil Nystatin auch in andere Bereiche einwirkt. Es gibt ja auch Pilze, die physiologisch wichtig sind. Und wenn die dadurch auch reduziert werden, können sich andere Mykosen, also andere Pilzstämme wieder vermehren. Gerade diese Hefepilze, da gibt es dann verschiedene Aspergillus nigra und rubra und eben diese Hefepilze, wenn die einmal angesiedelt sind, erfordert das natürlich über der Ernährung absolute Reduzierung von diesen Polysacchariden, also von diesen Zuckern, ja, auch Kohlenhydratreduzierung, weil aus den Kohlenhydraten ja dann letztendlich die Glucose, also der Zucker, gebildet wird. Ernährung ist wichtig, das ist ja das, was meistens auch gemacht wird. Aber es gibt auch gewisse immunologische Resistenzen, Heilungsblockaden, so dass das Immunsystem des Menschen speziell diese Pilze im Körper nicht immunologisch eliminieren kann. Und diese immunologische Blockade muss aufgelöst werden. Die entsteht häufig nach Einnahmen von synthetischen Medikamenten, aber auch von Antibiotika. Das sieht man dann daran, wenn zum Beispiel Menschen sagen, seitdem ich das Antibiotikum genommen habe, komme ich nicht mehr richtig auf die Füße. Ich habe es vielleicht 2 oder sogar 3 Mal nehmen müssen innerhalb vom Vierteljahr. Und ich habe Durchfälle bekommen, es können sogar schwere Darmschleimhautentzündungen ausgelöst werden, ja, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa zum Beispiel. Aber diese Reaktionsblockaden bei chronischen Mykosenbefall, die muss man häufig aufheben, damit A, die Wirkstoffe überhaupt eine Veränderung einleiten können und das Immunsystem in der Lage ist, diese Pilze zu eliminieren.
Das hört sich nach einem langwierigen Prozess an, der vielleicht vor dem Patienten steht. Stimmt das? Und wo, das sind ja Empfehlungen, die Sie heute geben, die ich ja immer auch mit meinem Behandler absprechen
Ganz
sollte.
Wichtig.
Und wie sollte ich denn da jetzt vorgehen? Ich kann ja schwer zu meinem Arzt gehen und sagen, ja, Sie wissen Sie, was Sie mir da geben, das ist eigentlich falsch.
Also ich staune immer wieder, wie sehr genau doch Patienten, die gerade unter chronischen Krankheitsbildern leiden, informiert sind. Einerseits haben sie oft schon eine gewisse Odyssee hinter sich an Ärzten, Heilpraktikern, Behandlern. Andererseits haben sie aber doch ein teilweise hervorragendes Wissen, was sie bloß manchmal für sich subjektiv nicht richtig umsetzen können. Wie man so sagt, das Auge kann sich selbst nicht sehen. Also selbst ich als, würde man sagen, erfahrener Heilpraktiker, habe für mich selber manchmal Situationen, wo ich nachlesen muss oder mir überlegen muss, was nehme ich jetzt, auch wenn man erkältet ist. Man hat so seine Basiskonzepte, aber selbst ich weiß bei manchen Sachen, die bei mir passieren, nicht Bescheid. Und ich gehe auch zu Medizinern, also zu Ärzten oder auch zu Kollegen. Ebenso gut freue ich mich dann, wenn mein Arzt sich in die Praxis begibt. Und ja, es erfordert eine genaue Anamnese, ein Zeitnehmen und ein Analysieren von dem, was ist schon gemacht worden, waren da richtige Sachen dabei, die vielleicht nur nicht wirken konnten oder war definitiv eine falsche Behandlung angesetzt worden. Aber chronische Prozesse brauchen ihre Zeit.
Dann wünschen wir auch Ihnen, liebe Hörerinnen aus dem Saarland, alles Gute, gottesreichen Segen. Aus München hat uns Frau Martinez erreicht. Grüße Gott hier in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb mit der Naturheilpraxis. Kranker Darm, kranker Mensch, so haben wir die Sendung überschrieben. Unser Gast ist Andreas Groß, Heilpraktiker, Gesundheitsberater und Spezialist für Naturheilkunde. Ich grüße Sie. Hallo Frau Martinez.
Ja, grüß Gott Frau Böhler, grüß Gott Herr Groß. Ich hätte eine ganz spezielle Frage. Und zwar, Herr Groß, sehen Sie eine Möglichkeit, eine Helicobacter pylori-Infektion naturheilkundlich zu behandeln? Das heißt, diese bekannte Trippeltherapie mit dem Magenmittel und den beiden Antibiotika ist doch recht heftig. Und ich möchte mir das gerne ersparen, zumal ich Antibiotika extrem schlecht vertrage und ich einfach Bedenken habe. Ich bin auch noch relativ dünn und kriege dann auch immer Durchfälle. Ja, genau. Sehen Sie da eine Möglichkeit, dass ich da irgendwie zurande kommen könnte? Oder gibt es da gar keine Alternative?
Doch, die gibt es, der Helicobacter pylori. Der wird ja immer mal wieder neu entdeckt als Erreger der Magenschleimhautentzündung. Es hat sich aber herausgestellt, einerseits ist dieses Bakterium, dieser Helicobacter, ein physiologischer Keim in der Magenschleimhaut. Das heißt, der ist im Grunde genommen bei fast allen Menschen nachweisbar. Es gibt Millionen Menschen, die mit Helicobacter-Besiedlung durch den Alltag gehen, ohne dass sie überhaupt Symptome haben. Der Helicobacter ist ein Keim, der eine gewisse Wichtigkeit hat, weil er andere Keime, vereinfacht gesagt, in Schach hält. Nur wenn der Magen als Organ einerseits funktionell oder auch organisch so weit abgeschwächt ist, dass sich das Milieu innerhalb dieser Schleimhaut des Magens verschiebt, dann vermehrt sich dieser Helicobacter in einem zu starken Maß und ruft dann aufgrund ja auch seines Stoffwechsels Störungen hervor. Also den Helicobacter behandelt man nicht antibakteriell im Sinne Antibiotikum, sondern milieuverändernd. Es gibt einen Satz innerhalb der Naturheilkunde, das heißt, der Erreger ist wenig, das Milieu ist alles. Das heißt, wenn das Milieu des Magens so weit stabilisiert wird, dass es als Organ wieder eine gesunde Funktion aufrechterhalten kann, wird der Helicobacter pylori im Allgemeinen eliminiert. Das heißt, er wird vom Körper selber so weit vernichtet, wie es notwendig ist. Es gibt hin und wieder mal diese Phänomene, dass wenn sich dieser Helicobacter so stark vermehrt hat, dann die Symptome so stark sind, dass auch andere Systeme mit betroffen werden, zum Beispiel der Darm. Aber genau das, was Sie sagen, dass eben nach einer Einnahme von einem Antibiotikum ein Durchfall eintritt, zeigt, dass ein großer Teil der Darmflora schon dadurch geschädigt wurde. Man weiß heute, da gibt es ja in der Medizin sehr viele Warnungen mittlerweile, nicht nur wegen dieser Multiresistenz der Keime, sondern eben auch von dieser starken Einwirkung auf die Darmflora und somit auf die Abschwächung des Immunsystems, dass man äußerst zurückhaltend sein sollte mit diesem Antibiotikum, weil der Schaden so immens hoch ist. 30% der Darmflora brechen zum Teil ein und die können sich nicht einfach auch durch eine veränderte Ernährung aufbauen. Man braucht teilweise Monate bis eineinhalb Jahre etwa dazu. Und ja, das ist genau dieser Ansatz in der Naturheilkunde, eine vom Körper selber gesteuerte Eliminierung von Keimen über sein Immunsystem kann eben nur funktionieren, wenn das Immunsystem im Darm auch funktioniert.
Haben Sie da einen speziellen Behandlungsvorschlag dann, wie man den Magen jetzt zum Beispiel wirklich kräftigen kann, bestimmte Mittel, die ich einsetzen könnte, ja, um das zu
Das richtet sich auch immer nach der Konstitution, was man einsetzt, ob zum Beispiel eher eine atonische, das heißt eine abgeschwächte, schlaffe Konstitution da ist oder eher eine Krampfneigung. Und da setzt man verschiedene Wirkstoffe an, wie gesagt, die Schafgabe eher bei diesen krampfartigen Beschwerden, wo auch die Tendenz Magenkrämpfe, Darmkrämpfe zum Beispiel auftreten kann, aber auch verkrampfte Gänge der Galle und der Bauchspeicheldrüse. Wiederum ist ein gutes Magenmittel, der Wermut, Enzian. Nur man muss das richtig dosieren, weil das sind Bitterstoffe, die haben so Amarum-Substanzen, die eben die Sekretion des Magens anregen. Und in allererster Linie, wenn Helicobacter-Befall vorliegt, sollte man auch eben den Flora-Status im Darm anschauen und über den Darm arbeiten. Das heißt, erst einmal die vorhandene oder eventuell vorhandene Schädigung der Darmflora, also dieser bakteriellen Besiedlung, einschließlich der Schleimhaut behandeln und dann ja mit gezielter Therapie den Magen als unser gastrisches Organ der Mitte stärken, stabilisieren, im Milieu so weit positiv beeinflussen, dass dann überhaupt dieses Milieu zur pathologischen, das heißt zur Vermehrung des Helicobacter pylori, so weit verändert, dass er auch verschwinden kann.
Dankeschön auch für Ihren Anruf, auch Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen. Für Gott, auf Wiederhören. Das war jetzt Frau Martinez aus München. Herr Groß, wir sind schon am Ende jetzt der Naturheilpraxis. Es sind noch viele Hörer, die anrufen wollten, die uns leider nicht erreicht haben. Doch ein Thema, das brennt. Doch viele Menschen haben Verdauungsprobleme, haben Magen-Darm-Probleme. Die sagen immer, man muss sich sehr ausgiebig damit einfach beschäftigen, eine Anamnese zusammenstellen, Gespräche führen, um herauszufinden, was die Ursachen sind. Vielleicht einfach noch mal ganz kurz, dass Sie zusammenfassen, worum es Ihnen heute ging, wenn Sie sagen, ist der Darm krank, dann wird auch der Mensch krank.
Also der Darm, wie alle anderen Organsysteme, lassen sich nie isoliert betrachten. Unser Verdauungstrakt ist im Allgemeinen ein sehr geduldsames Organ, was aber schon oft in frühester Kindheit durch irgendwelche Einflüsse gestört werden kann. Ein geduldsames Organ, was aber unsere Fehler einerseits lange verzeiht, Ernährungsfehler zum Beispiel, aber kommt es dann durch den Verlust der Selbstregulation zu Beschwerden, die auch über einen längeren Zeitraum bleiben, kann ein Mensch durchaus auch in ganz anderen Bereichen schwer krank werden. Was, glaube ich, wichtig ist, auch in all meinen Sendungen, ist den Hörern nahezubringen, dass die Symptome, die unser Körper, aber auch unsere Psyche projiziert, also das, was wir wahrnehmen, dass das nicht einfach nur unterdrückt werden sollte durch Schmerzmittel oder durch Säureblocker oder andere, auch manchmal bis hinein in den Bereich Psychopharmaka, sondern dass man schauen sollte, dass eben diese Krankheitsursachen gefunden werden. Also es geht nicht um Verdrängung, sondern es geht um Heilungsprozesse. Und das sind die Symptome unserer Wegweise. Sie führen uns an diese Ursachen heran. Und wenn diese mit natürlichen Mitteln behandelt werden, mit diesen guten pflanzlichen Wirkstoffen, die so hochkomplex in unseren Organismus einwirken können, heilsame Wirkung haben können, dann hat man auch die Chance, wirklich wieder gesund zu werden. Ja, ja, und vor allen Dingen bleiben Sie auch gesund.
Dankeschön, Andreas Groß. Dankeschön, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Das war die Naturheilpraxis hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe, Leben mit Gott. Danke auch für all Ihre Anrufe. Möchten Sie gerne diese Sendung noch einmal hören? Nehmen Sie unser Podcast-Angebot in Anspruch auf horeb.org oder bestellen sich einen CD-Mitschnitt bei meinen Kollegen vom Radio Horeb CD-Dienst. Gerne stellen wir auch immer wieder die Kontaktinformationen von unseren Gesprächsgästen zur Verfügung. Auch heute rufen Sie einfach den Hörerservice an. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen einen guten und noch reich gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.